Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder da seid, um gemeinsam mit mir auf einen neuen Streifzug durch die Frauengeschichte zu gehen. Heute geht es um Adelaide Smith Casely Hayford, eine Frau, die zwischen drei Kontinenten hin und her pendelte und sich um die Mädchenbildung in Sierra Leone verdient machte. Aber bevor wir loslegen, möchte ich zunächst ein paar Worte in eigener Sache loswerden. Zuallererst möchte ich gerne ein paar Dankeschöns anbringen, und zwar an alle diejenigen, die mir Rückmeldung in irgendeiner Form zu den bisherigen Folgen gegeben haben. Oder die den Podcast auch empfohlen haben, zum Beispiel Petra vom Podcast Frauen reden über Fußball, den findet ihr unter früf.de, früf mit UE, und Laura, die in ihrem Instagram-Kanal Frau Abgeordnete die Parlamentarierin der Weimarer Republik vorstellt. Vielen Dank auch an Nora, die selbst einen sehr bewegenden Podcast über ihre ganz persönliche Reise in die Geschichte ihres Großvaters produziert. Theo Hespers war Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Und wer ihn noch nicht kennt, den Podcast Die Anachronistin kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und dann danke ich der Kollegin Jasmin für die liebe Empfehlung in ihrem eigenen Podcast Her Story Pod, die ich wirklich nur zurückgeben kann. Bei Jasmin gibt's alle zwei Wochen montags eine neue Folge über eine spannende, starke Frau. Von der Piratin bis zur Widerstandskämpferin ist alles dabei. So, jetzt schlagen wir aber mal so langsam den Bogen zu der Frau, um die es heute hier gehen soll. Nachdem wir in den letzten Folgen die Berliner Frauenrechtlerin Anna Papritz nach Indien und die Londoner Ethnologin Mary Kingsley nach Afrika begleitet haben, geht es heute wieder um eine weitgereiste Frau, nämlich um Adelaide Casely Hayford aus Freetown in Sierra Leone. Seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir an eine weitgereiste Frau zu Anfang des 20. Jahrhunderts denken, was für ein Bild haben wir da im Kopf? Vielleicht denken wir an eine Frau im schmalen, langen Rock, wie er um 1900 so Mode war. Eine Frau mit großem Gepäck, mit Trägern und vielleicht einem Tropenhelm auf dem Kopf oder einem Sonnenschirm in der Hand. Vielleicht denken wir auch an eine Frau, die ganz progressiv in Hosen unterwegs war. Für mich selbst kann und muss ich aber auch sagen, dass ich sehr lange bei einer reisenden Frau um 1900 eigentlich ausschließlich an eine weiße Frau gedacht habe. Und damit habe ich einen großen und riesig spannenden Teil der Geschichte reisender Frauen einfach mal so ausgeblendet. Als erstes wurde mir das klar, als ich irgendwann mal von der britisch-jamaikanischen Krankenschwester Mary Seacole las, die im 19. Jahrhundert Kranke auf der Krim pflegte. Krankenschwester auf der Krim, mag man sich fragen? Da war doch mal was? Genau. Florence Nightingale war eine Zeitgenossin von Mary Seacole. Bei deren Schwesternschaft hatte Mary Seacole sich auch einmal beworben, war jedoch abgelehnt worden und so reiste sie auf eigene Faust. Eine andere sehr mobile schwarze Frau war die afroamerikanische Bildhauerin Edmonia Lewis. Wie einige ihrer weißen amerikanischen Kolleginnen, Harriet Hosmer, Emma Stebbins und Anne Whitney zum Beispiel, verbrachte auch sie mehrere Jahre in Rom, um sich dort weiterzubilden und in engem Austausch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten. Ihre Skulpturen verkauften sich hervorragend. Ulysses Grant, der 18. Präsident der Vereinigten Staaten, gehörte zu ihren Kunden und ihre Skulptur »Tod der Kleopatra« wurde bei einer Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen der USA in Philadelphia im Jahre 1876 öffentlich ausgestellt. In den Shownotes verlinke ich mal auf die Wikipedia-Artikel zu Mary Seacole und Edmonia Lewis, bei letzterer auf die englischsprachige Version, die deutlich mehr und bessere Abbildungen enthält als die deutsche, gerade auch von ihren Skulpturen. Und es lohnt sich wirklich, da mal drauf zu schauen. Ja, und auch die Frau, um die es heute geht, war sehr reisefreudig. Adelaide Casely Hayford war keine Krankenschwester oder Künstlerin, sondern zunächst einmal ganz schlicht höhere Tochter. Dann war sie Lehrerin, dann Bildungsreformerin und panafrikanistische Aktivistin. Sie lebte in Sierra Leone, England und der Goldküste, dem heutigen Ghana, bereiste Deutschland und die USA. Sie war eine typische viktorianische junge Frau, kam aus einem bildungsorientierten, pro-britischen Haus und ja, gleichzeitig war sie begeisterte Panafrikanistin, kleidete sich selbstbewusst in afrikanische Stoffe, zu einer Zeit, als bei anderen Frauen ihrer Schicht europäische Kleidung sehr stark in Mode war. Und sie achtete darauf, dass ihre Schülerinnen neben Englisch, Mathematik und Religion auch umfassende Kenntnis in westafrikanischem Kunsthandwerk, insbesondere der Textilkunst, vermittelt bekamen. Adelaide Casely Hayford nutzte die zugegeben begrenzten Chancen, die die britische Kolonialherrschaft einigen Afrikanerinnen und Afrikanern bot. Gleichzeitig erfuhr sie aber auch rassistische Diskriminierung, die in einem Fall sogar lebensbedrohlich wurde. Eine pro-britische, protestantische Pädagogin, die von ihrem Mann getrennt lebte und zeitweilig den Vorsitz der Frauensektion einer panafrikanischen Vereinigung innehatte, die gegen Widerstände eine eigene Schule gründete und die irgendwo zwischendrin auch noch 2 Jahre im Schwarzwald gelebt hatte. Über diese Frau wollen wir heute sprechen. Adelaide Casely Hayford wurde 1868 als Adelaide Smith, wie gesagt, in Freetown geboren. Um sie in die dortige Gesellschaft ein bisschen einordnen zu können, müssen wir kurz in die Geschichte Sierra Leones gehen. Ich möchte das nicht zu lang machen, aber es ist notwendig, denn ich glaube, wie die Gesellschaft Freetowns um 1870 so aussah, das haben ja wahrscheinlich die wenigsten von uns so ganz spontan auf dem Schirm. Und es ist auch wirklich interessant. Sierra Leone liegt an der westafrikanischen Küste zwischen Guinea und Liberia. Das heutige Staatsgebiet war vor der Kolonialzeit über die Jahrhunderte hinweg von verschiedenen Völkern besiedelt worden. Dazu gehören die Temne und die Mende, die heute noch mit je ca. 30% die beiden größten Ethnien des Landes sind, und die heute deutlich kleinere Gruppe der Sherbro. Letztere waren die ersten, die mit portugiesischen Missionaren und Händlern Kontakt hatten, die ab dem 15. Jahrhundert immer häufiger an der Küste des heutigen Sierra Leone anlandeten und bald Gesellschaft bekamen von Spaniern, Niederländern, Franzosen und natürlich auch den Briten. Zwischen Sherbro-Frauen und europäischen Männern kam es in der Folge dann auch immer häufiger zu ehelichen Verbindungen, wodurch einerseits natürlich Handelsinteressen gefestigt wurden und andererseits auch gerade die Sherbro immer stärker auch europäische kulturelle Einflüsse aufnahmen. Wenn wir hier mal kurz imperialismustheoretisch werden wollen, die amerikanische Wissenschaftlerin Mary Louise Pratt nannte diesen Prozess Transkulturation. Und damit meint sie, dass in jeder Kontaktzone, wie sie es auch nennt, kultureller Austausch stattfindet, die eine Seite kulturelle Einflüsse von der anderen aufnimmt in, sagen wir mal, so einer Mischung aus Zwang und Freiwilligkeit. Und dass dabei aber natürlich auch immer Macht eine Rolle spielt. Das heißt, die Kultur der mächtigeren Seite gilt als die erstrebenswerte, überlegene oder schlicht diejenige, der die größere Wertigkeit beigemessen wird. Wir werden aber gerade am Beispiel von Adelaide Casely Hayford noch sehen, dass Afrikanerinnen und Afrikaner oder überhaupt kolonialisierte Bevölkerungen sich da keineswegs nur manipulieren ließen, sondern durchaus auch in der Lage waren, Elemente, die sie an dieser fremden Kultur, der sie sich ja nicht entziehen konnten, positiv fanden, wo sie dachten, das kann man vielleicht für sich nutzen, dass sie die auch durchaus selektiv und bewusst aufnahmen und für sich wendeten. Bei Adelaide Casely Hayford war das zum Beispiel das Christentum. In Sierra Leone waren die Methodisten sehr stark, die einen sehr großen Fokus auf Bildung und insbesondere Mädchenbildung legten. Und das sollten wir uns für später gleich noch merken, das wird nämlich noch wichtig. Aber zuerst mal zurück in die Anfänge der Kolonialzeit. Als nämlich insbesondere die Engländer, aber wie gesagt auch die anderen Kolonialnationen erfolgreich sich in Westafrika etabliert hatten, begann ein düsteres Kapitel, nämlich der Sklavenhandel. Es wird geschätzt, dass Ende des 18. Jahrhunderts über 70.000 Männer, Frauen und Kinder pro Jahr als Sklavinnen und Sklaven aus Westafrika verschleppt wurden. Etwa die Hälfte davon von britischen Sklavenhändlern, aber wie gesagt, auch die anderen Kolonialmächte hatten da ihre Hände drin. Aber Moment mal, denkt man sich, Freetown und Sklaverei, da war doch was. Richtig, Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich nämlich zunächst im britischen Bürgertum Widerstand gegen den Sklavenhandel formiert. Bis zumindest in Großbritannien die Sklaverei offiziell abgeschafft wurde, dauerte es zwar noch einige Jahre, aber insbesondere um den Engländer Granville Sharp hatte sich eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten formiert, die sogenannten Abolitionisten, die die Abschaffung des Sklavenhandels forderten. Noch bevor das erreicht war, lebten allerdings in London bereits schätzungsweise um die 15.000 ehemalige Sklavinnen und Sklaven. Einige von ihnen waren freigelassen worden, weil sie an der Seite der Briten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatten. Fast alle von ihnen lebten jedoch nicht nur in Freiheit, sondern eben auch in bitterer Armut. Mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert und ohne formelle Ausbildung, die auf dem englischen Arbeitsmarkt angebracht werden konnte, waren sie oft arbeitslos. Und das bedeutet, dass sich gerade in London im East End zum Beispiel eine relativ große Konzentration dieser in Armut lebenden schwarzen Britinnen und Briten, die es mittlerweile waren, gebildet hatte. Granville Sharp und seine Mitstreiter hatten daraufhin eine Idee, die für eine Kolonialnation vielleicht gar nicht mal so untypisch ist. Man bringt die Leute einfach zurück nach Afrika. Der Hintergedanke von Granville Sharp war dabei, dass ein solches Projekt schwarzen Menschen die Möglichkeit geben könnte, quasi unter Beweis zu stellen, dass auch sie bei der Verwaltung und dem Betrieb einer britischen Kolonie, was Sierra Leone damals ja war, konstruktiv mitarbeiten könnten. Und dass die britische Politik das wiederum durch eine etwas weniger brutale Politik schwarzen Menschen gegenüber in Anführungszeichen belohnen würde. Gut, wie das ausging, kann man sich vielleicht ansatzweise denken. Und auch die schwarzen Britinnen und Briten hatten kurioserweise offenbar relativ wenig Lust auf so ein Projekt. Am Ende bestiegen dann doch gut 400 Menschen das Schiff nach Westafrika. Einige davon allerdings waren weiße Kolonisten. Und noch einmal weniger als diese 400 kamen in Sierra Leone tatsächlich auch an. Einige Menschen waren auf der Überfahrt gestorben. Und andere hatten es sich wohl ganz kurz vor der Abfahrt nochmal anders überlegt. Und die etwa 380 Menschen, die dort ankamen, die gründeten noch nicht die Stadt Freetown, sondern ganz in der Nähe, wo Freetown entstehen sollte, eine Stadt namens Granville Town. Die freigelassenen Sklaven waren allerdings nun mal keine Bauern, sondern zum Teil eben Soldaten, zum Teil andere Arbeitskräfte gewesen. Und so war Granville Sharps Plan, dort blühende Landschaften entstehen zu lassen, vielleicht ein klein bisschen kurz gedacht gewesen. Dazu kam Krankheit. Sierra Leone wurde in der Literatur ja oft als The White Man's Grave bezeichnet. Aber Fiebererreger diskriminieren ja nun mal nicht nach Hautfarbe. Und so starben dort an Fiebererkrankungen auch sehr viele Schwarze, und Wiederversklavung war natürlich ein Problem, denn der Handel mit Sklavinnen und Sklaven, der blühte an der Westküste Afrikas ja immer noch, und auch Großbritannien selbst hatte die Sklaverei erst im Jahr 1807 offiziell abgeschafft. Sprich, das Experiment Granville Town war gescheitert. Dann allerdings kamen ein paar Jahre später, 1791, ca. 1000 weitere schwarze Britinnen und Briten, diesmal aus Neuschottland in Kanada. Das waren nun fast allesamt auch frühere Soldaten, die an der Seite der Briten gegen die amerikanischen Kolonisten gekämpft hatten. Und die gründeten dann Freetown. Nochmal ein paar Jahre später, 1800, kamen noch gut 500 sogenannte Maroons aus Jamaika. Das waren Sklavinnen und Sklaven vorwiegend von der Elfenbeinküste und der Goldküste, dem heutigen Ghana, also ursprünglich jedenfalls, die dann in Jamaika auf Zuckerrohrplantagen gearbeitet hatten. Das alles führte in Freetown zu einer bunt gemischten Bevölkerung mit sehr unterschiedlichen Traditionen. Man darf ja nicht vergessen, dass neben den paar weißen Kolonisten und den verschiedenen ehemaligen Sklavinnen und Sklaven, die aus ganz verschiedenen Teilen der Welt ja nach Sierra Leone gekommen waren, übrigens ja keine Rückkehrer in dem Sinne waren, weil, wie gesagt, zum Beispiel die jamaikanischen Sklavinnen und Sklaven ursprünglich aus der Elfenbeinküste oder von der Goldküste gekommen waren, dass es also neben diesen Bevölkerungen auch noch die Teile der Bevölkerung gab, die Afrika nie verlassen hatten. Und auch die wiederum waren divers. Da gab es Menschen, die aus der Gegend um Freetown ursprünglich kamen. Es gab aber auch innerafrikanische Migration nach Westafrika. Da gab es auch Menschen von der Goldküste oder aus anderen Teilen Westafrikas und auch Menschen, die aus dem islamischen Nordafrika eingewandert waren. Es gab also eine weiße koloniale Elite, die teils aus Verwaltungsbeamten, teils aus Händlern, teils auch aus Angehörigen der Mission bestand. Es gab eine in sich diverse Bevölkerung, die nach wiederum vielfältigen afrikanischen Traditionen lebte und die Afrika eben nie verlassen hatte. Und quasi dazwischen gab es die sogenannte Kreolbevölkerung, die ursprünglich aus Afrika stammte, aber eben auch europäische und afrikanische kulturelle Einflüsse aufgenommen hatte. Eben nicht nur im Sinne einer Anpassung an diese Kultur, sondern um daraus etwas ganz Neues und wiederum in sich auch höchst Vielfältiges entstehen zu lassen. Adelaide Casely Hayford entstammte dieser kreolischen Elite. Ihre Biografin, die Bostoner Afroamerikanistin Adelaide Cromwell, schreibt dazu, wenn man die Geschichte ihrer Familie in allen Details aufzeichnen würde, würde man eigentlich eine komplette Kolonialgeschichte Westafrikas schreiben. Das entstammt der Biografie An African Victorian Feminist, The Life and Times of Adelaide Smith Casely Hayford von Adelaide Cromwell, auf die ich mich bei dieser Folge sehr, sehr stark stütze. 1868, in dem Jahr, als Adelaide Casely Hayford, damals noch Adelaide Smith, geboren wurde, existierte Freetown nun seit mittlerweile fast 80 Jahren. In der Kreolbevölkerung hatte sich eine Art gesellschaftliche Elite herausgebildet, Menschen, die zum Beispiel auf Missionsschulen ausgebildet worden waren. Einige der Männer hatten in England oder auch andernorts außerhalb Afrikas studiert. Und auch die Frauen hatten zum Teil englische Pensionate oder andere höhere Bildungsinstitute in Freetown oder außerhalb Afrikas besucht. Es war also eine durchaus kosmopolitische Schicht. Und die kannte übrigens auch Mary Kingsley, über die wir in der letzten Folge gesprochen hatten. Mary Kingsley sprach manchmal etwas abfällig über The Sierra Leone Dandy, war allerdings, muss man sagen, persönlich auch sehr gut befreundet mit dem Panafrikanisten Edward Wilmot Blyden, der nach vielen verschiedenen Stationen auf verschiedenen Kontinenten im Exil in Sierra Leone lebte, dort auch starb. Und der wiederum war ein enger Weggefährte von Adelaide Casely Hayfords Ehemann gewesen, dem Panafrikanisten Joseph Casely Hayford. Adelaide Smiths Mutter Anne war eine geborene Spilsbury, die Tochter einer erfolgreichen Händlerfamilie, deren Eltern selbst, beziehungsweise deren Großeltern selbst, keine formelle Ausbildung oder Bildung erhalten hatten. Ihre Tochter, also Annes Mutter, schickten sie jedoch nach England zur Schule, damit sie es einmal besser haben würde und damit sie vielleicht auch ein bisschen Karriere machen könnte, sich nach oben heiraten könnte, etc. Diese Tochter war also, wie gesagt, Adelaide Smiths Großmutter Hannah Carew, die einen Landbesitzer heiratete, und der wiederum war der Sohn einer Maroon und eines englischen Arztes. Adelaides Vater William Smith war der uneheliche Sohn eines weißen Vaters aus Yorkshire und einer Frau aus der Ethnie der Fanti, die von der Goldküste kam. Der Vater hatte den Sohn William anerkannt, das war nicht unüblich, und ihm ebenso wie seinem weißen, vermutlich ehelichen Sohn eine Ausbildung und einen Job in seiner Anwaltskanzlei verschafft. Adelaide war nun das zweitjüngste von 7 Kindern von Anne Spilsbury Smith und William Smith. Als sie 4 Jahre alt war, zog die Familie nach England, möglicherweise wegen der Gesundheit der Mutter. Adelaide und ihre Schwestern besuchten dort das Jersey Ladies College als sogenannte Foundation Pupils, also vermutlich Vollstipendiatinnen. Als sie 17 war, entschied die Familie jedoch, dass das Mädchen einen Sommer in Deutschland verbringen sollte. Möglicherweise steckt dahinter, dass Adelaide sich nicht besonders gut mit ihrer Stiefmutter vertrug. Anne Smith war mittlerweile gestorben und William Smith hatte erneut geheiratet, diesmal eine weiße Frau. Die Biografin Adelaide Cromwell vermutet, dass die Stiefmutter Adelaides Schwestern bevorzugte und dass dabei auch eine Rolle gespielt haben mag, dass die Mädchen alle verschiedene Hauttöne hatten. Adelaide war die dunkelste. Wie dem auch sei, im Sommer 1885 begleitete Adelaide Smith ihre Lehrerin, Fräulein Mathilde Bartzlen, nach Öhringen bei Schwäbisch Hall. Sie lebte dort in Pension bei den Eltern Bartzlen, die sie herzlich aufnahmen. Aus einem Sommer wurden 2,5 Jahre. Nach Ablauf des Sommers nahm Adelaide Smith sich nämlich ein Pensionszimmer in Stuttgart, wo auch 2 ihrer Halbnichten lebten. Die gingen dort in ein deutsches Pensionat. Adelaide selbst besuchte dieses Pensionat nicht, nahm aber Deutschunterricht bei einer adligen Frau, der sie im Gegenzug die englische Sprache beibrachte. Sie wurde auch in die bessere Gesellschaft in Stuttgart eingeführt, unter anderem durch diese Kontakte und durch die Kontakte, die ihre Halbnichten auf dem Pensionat geschlossen hatten. Aus finanziellen Gründen musste Adelaide Smith allerdings nach etwa 2,5 Jahren diesen Aufenthalt abbrechen. Und sie kehrte nach England zurück. Ganz eitel Sonnenschein war die Zeit in Deutschland natürlich nicht gewesen. Denn in Deutschland war ihr noch einmal stärker aufgefallen, wie sehr ihre Hautfarbe sie in einer weißen Gesellschaft zu einer anderen machte. Also eine, die anders war als die Mehrheit. In ihren Memoiren schreibt sie dazu, ich habe das mal übersetzt: Es gab Zeiten, in denen ich trotz großer Freundlichkeit, die ich erfuhr, sehr großes Heimweh hatte. Deutschland hatte gerade erst mit dem Erwerb von Kolonien begonnen, also war ich die erste kleine Schwarze, die sie gesehen hatten, und ich wurde sofort zum Kuriosum Nummer 1. Darunter, dass sie immer die Aufmerksamkeit auf sich zog, stets im Rampenlicht stand, wie sie schrieb, hat sie zeitweilig sehr gelitten. Adelaide Smith kehrte also 1888 nicht nur 2 Jahre älter nach England zurück, sondern auch um einiges an Lebenserfahrung reicher. In Jersey wieder angekommen, stellte sich nun die Frage nach Adelaides Lebensunterhalt. Einige Jahre verbrachte sie noch im Familienkreis, aber 1892 traf sie die Entscheidung, nach Freetown zurückzugehen, um mich als Lehrerin zu versuchen, wie sie schreibt. Sie fand Arbeit an der Wesleyan Female Institution, einer methodistischen Mädchenschule. 1897 gründete sie mit ihrer Schwester Emma, die mittlerweile auch wieder in Freetown lebte, eine eigene Schule. Das war schwierig gewesen, weil die beiden Frauen lange fort gewesen waren und deshalb in Freetown nur sehr begrenzt über Kontakte verfügt hatten, aber sie schafften es trotzdem, das nötige Geld aufzubringen. Und 1898 nahmen sie mit zuerst 12 und später 50 Schülerinnen den Betrieb auf. Wenige Jahre später allerdings, im Jahr 1900, starb ein Schwager von Emma und Adelaide Smith. Deren Schwester Kathleen, die zwei kleine Kinder hatte, war damit verwitwet und die Frage stellte sich, was mit Kathleen nun geschehen sollte, die mit ihrem Mann an der Goldküste gelebt hatte und dort jetzt quasi allein war. Emma und Adelaide schlossen also die Schule und gingen mit Kathleen nach England. Einerseits, um den Kindern von Kathleen bessere Bildungsmöglichkeiten zu bieten, und andererseits wahrscheinlich auch, weil Adelaide Smith immer wieder unter gesundheitlichen Problemen litt und sich vom englischen Klima Besserung erhoffte. Die drei Schwestern betrieben in London eine Pension. 1903 lernte dann die mittlerweile 35-jährige Adelaide Smith den deutlich älteren Witwer Joseph Casely Hayford kennen. Er kam von der Goldküste, dem heutigen Ghana, war Jurist, später Mitglied des Legislativrats der Goldküste und ein bedeutender Aktivist der panafrikanischen Bewegung. Die beiden waren einander sympathisch. Adelaide Smith wird auch als sehr beeindruckt von ihm beschrieben und so heirateten die beiden sehr bald und zogen nach Accra. Die Zeit dort war für die junge Ehefrau nicht ganz einfach. Sie sprach die Sprache nicht, die Traditionen waren anders als in Freetown und sie kannte kaum jemanden, insbesondere weil ihr Ehemann sehr viel unterwegs war. 1904 wurde die gemeinsame Tochter Gladys geboren. Aus jener Zeit sind einige Briefe zwischen den Eheleuten erhalten, die noch von sehr viel Liebe und Zuneigung zeugen. Bald sollten die beiden sich jedoch voneinander entfremden. Gladys hatte eine Gehbehinderung und so zog Adelaide Casely Hayford, sicherlich auch, weil sie wenig in Accra hielt, mit dem Kind wieder nach England. Joseph Casely Hayford sollte bald nachkommen, aber letzten Endes besuchte er seine Familie in fast 4 Jahren nicht ein einziges Mal. Als Adelaide Casely Hayford 1907 an die Goldküste zurückkehrte, hielt sie dort dann offenbar auch nicht sehr viel und nur wenig später war sie wieder an Bord eines Schiffes nach England. Diesmal war sie hochschwanger und hier ereignete sich auch die Episode, auf die ich ganz am Anfang schon angespielt hatte und in der Rassismus, den Adelaide Casely Hayford auch als Teil der kreolischen Elite immer wieder erfuhr, lebensbedrohlich wurde. Sie und ihre Tochter Gladys bekamen vom Steward nämlich nicht die bestellte und bezahlte halbe Doppelkabine in der ersten Klasse zugewiesen, sondern eine Kabine in der zweiten Klasse und auch davon eine der schlechteren. Dreimal darf man raten, warum. Man hatte bei dem Namen eine Weiße erwartet und wollte nun der Kabinengenossin keine Reise mit einer schwarzen Frau zumuten. Die Kabine, die Adelaide Casely Hayford am Ende bekam, hatte keine Klingel. Sie konnte also nicht nach Personal rufen, wenn sie einmal Hilfe brauchte. Und eines Nachmittags setzten dann die Wehen ein. Adelaide Casely Hayford schreibt in ihren Memoiren, dass sie noch von Glück sagen konnte, dass es nicht des Nachts geschehen war, denn ansonsten hätte sie sich wahrscheinlich niemandem bemerkbar machen können. Sie rief und rief also und irgendwann kam dann der Steward. Bevor die Ärztin kam, kam das Baby tot zur Welt. Und diese Ärztin, die der Steward dann sich doch noch bequemte hinzuzurufen, die war höchst verwundert, als sie ihre Patientin dort fand, denn eine Mrs. Casely Hayford mit Tochter hätte laut Passagierliste ihre Kabinengenossin sein sollen. Und wer weiß, dieser Rassismus, der Adelaide Casely Hayford in dieser Situation quasi das Leben in Gefahr brachte, hat vielleicht auch den Tod ihres Babys mitverursacht. Das Intermezzo in England währte nicht lang, aber auch die Rückkehr an die Goldküste war nicht von Dauer. Joseph Casely Hayford war ständig unterwegs, hatte auch noch andere Frauen, was nach der lokalen Tradition zwar akzeptiert war, aber eben nicht für Adelaide Casely Hayford. Und so einigte sie sich mit ihrem Mann auf eine Unterhaltszahlung und verließ die Goldküste zusammen mit Gladys in Richtung Freetown, um sich dort nun fast endgültig niederzulassen. Ihr Plan war, eine Schule zu gründen. Das wiederum gestaltete sich als schwierig, weil ihr die Kontakte fehlten und sie wohl auch nicht immer die allergeschickteste Diplomatin war. Sie hatte aber gute Kontakte zur panafrikanischen Bewegung und zum christlichen Verein junger Frauen. Und das eröffnete ihr eine Tür, durch die sie im Jahr 1920 ging, mit mittlerweile 52 Jahren. Sie fuhr in die USA, um dort Vorträge zu halten und Mittel für ihr Schulprojekt einzuwerben. Dort wurde sie begeistert und herzlich empfangen. Sie lernte unter anderem Jane Addams kennen, die bekannte Sozialreformerin und Frauenrechtlerin. Sie besuchte eine Kirche, die auch Harriet Beecher Stowe besucht hatte und bekam dort genau den Sitz zugewiesen, wo Beecher Stowe auch immer gesessen hatte. Und sie kam auch in die Kinos. Das Kamerateam einer Wochenschau hatte sich nämlich für sie interessiert. Sie war eine sehr aufmerksamkeiterregende Erscheinung, die auch damals schon in auffälligen afrikanischen Trachten sich kleidete. Und das war damals eine solche Sensation, dass man diese afrikanische Prinzessin, wie man es nannte, dann auch in die Kinos brachte. Finanziell war das Unterfangen auch erfolgreich und 1923 konnte dann schließlich die Schule endlich den Betrieb aufnehmen. Die Girls Vocational and Industrial Training School in Freetown. Sie hatte drei Abteilungen. Einen Kindergarten, in dem auch noch Jungen mitbeschult wurden, eine Juniorabteilung für jüngere Schülerinnen und eine Seniorabteilung. Diese bereitete auf die Cambridge Junior Examination vor und die Absolventinnen waren auch bereit, nach Abschluss dieser Schule Lehrerinnenseminare zu besuchen. Diese Schule leitete Adelaide Casely Hayford dann, bis sie sich im Jahr 1940, also mit mittlerweile 72 Jahren, zur Ruhe setzte. Es waren einige stürmische Gewässer zu navigieren, es war nicht immer so ganz einfach. Auch in finanziellen Schwierigkeiten war die Schule einmal, weswegen Adelaide Casely Hayford noch eine zweite Reise in die USA unternommen hatte. Aber, wie gesagt, die Schule überlebte. Adelaide Casely Hayford war eine Visionärin. Sie hatte Erfahrung mit dem britischen Bildungssystem und erkannte seine Vorteile. Aber ihr war auch wichtig, dass gerade ihre Schülerinnen eben nicht von den Traditionen und den kulturellen Errungenschaften ihrer westafrikanischen Heimat entfremdet wurden. Ebenso wichtig war ihr, dass ihre Schülerinnen auf eigenen Füßen würden stehen können, sei es als Lehrerin oder als erwerbstätige Kunsthandwerkerin. Natürlich bereitete die Schule, wie alle Mädchenschulen, die Mädchen auch auf ein Dasein als Ehefrau und Mutter vor, aber Adelaide Casely Hayford hatte am eigenen Leib erfahren, wie wichtig wirtschaftliche Unabhängigkeit für die Selbstbestimmung von Frauen war. Joseph Casely Hayford hatte sich zwar nie der finanziellen Verantwortung für seine Tochter und auch seine Ehefrau entzogen, scheiden ließen die beiden sich nie, aber es gab schon bisweilen Diskussionen. Und Adelaide Casely Hayford war sicher klar, dass es viele Frauen gab, denen es schon aus finanziellen Gründen überhaupt nicht möglich war, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Sie war aber nicht nur Lehrerin, sie war auch Aktivistin. Immer wieder hielt sie Vorträge, gerade auch über Frauenrechte, wie zum Beispiel 1915 in Freetown unter dem Titel »Die Rechte der Frau und die christliche Ehe«. 1927 nahm sie auf ihrer zweiten USA-Reise an einem Panafrikanistenkongress teil. Zwei Jahre lang war sie, um 1919-20, Vorsitzende der Frauensektion der panafrikanischen Vereinigung Universal Negro Improvement Association gewesen, bis sie sich 1920 dann aber dazu entschloss, ihre ganze Kraft auf die Schulgründung zu konzentrieren. Bis ins hohe Alter blieb Adelaide Casely Hayford eine hellwache, streitbare, politische Frau. Sie wurde 92 Jahre alt. Auch der amerikanischen Historikerin Keisha Blaine gilt Adelaide Casely Hayford als eine der führenden Feministinnen und Pionierinnen der Frauenbildung Sierra Leones. In einem Artikel, den Casely Hayford kurz vor der Eröffnung ihrer Schule im Jahr 1922 geschrieben hatte, brachte sie ihre Politik auf den Punkt. Und damit soll sie auch das letzte Wort in dieser Folge haben. Man bringt uns bei, uns zu hassen. Wir brauchen eine Bildung, die uns eine Liebe zu unserem Land, einen Stolz auf unsere Rasse, eine Begeisterung für die Fähigkeit des schwarzen Mannes und eine aufrichtige Bewunderung für Afrikas wunderbares Kunsthandwerk vermittelt. Und weiterhin schrieb sie: Ich freue mich auf den Tag, an dem Afrika erlaubt sein wird, zu wachsen und sich zu entwickeln, gemäß seinen eigenen Vorstellungen und Idealen. Das war der 6. Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder nach Deutschland geht und wir uns dann eine Frauenrechtlerin anschauen, die in der Geschichtsschreibung zur Frauenbewegung nicht immer so ganz gut weggekommen ist. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das klären wir dann gemeinsam. Ich freue mich drauf und sag bis dann.